Essen im Ohr. Spezial.
Herzlich willkommen zur Spezialfolge Nummer 135.2 von Essen im Ohr zur Kommunalwahl 2025. Wir haben nacheinander alle Oberbürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten zu Gast. Heute Julia Klevin von der SPD. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen.
Am 14. September soll das Essener Stadtoberhaupt für 5 Jahre gewählt werden. Die Räte, Kreistage, Bezirksvertreterinnen und Vertreter stehen zur Wahl in Nordrhein-Westfalen. Und wir als Radio Essen interessieren uns für 8 Menschen, die dieses Oberbürgermeisteramt in unserer Stadt anstreben. In einer Stadt mit 600.000 Einwohnern, einer langen Geschichte, vielen Schulden, aber auch grüne Hauptstadt vor ein paar Jahren, Kulturhauptstadt 2010 und westliches Zentrum des Ruhrgebiets. Mein Name ist Christian Pflug, Chefredakteur bei Radio Essen und Host von diesem Podcast. Ja, ich freue mich erstmal, dass ihr dabei seid, an den Hörern, an den Plattformen, wo auch immer ihr das hört. Wahrscheinlich unter euch viele neue Interessierte hier beim Podcast Essen im Ohr. Das gibt ja schon mehr als 130 Folgen, diesen Podcast mit vielen Persönlichkeiten aus unserer Stadt, vom Bischof bis zum RWE-Trainer, von Doc Caro bis zum in diesem Jahr verstorbenen René Pascal. Wir haben alle schon zu Gast gehabt. Alle Essen im Ohr Folgen gibt es bei uns im Netz und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr irgendwas zu meckern oder zu fragen habt, auch zu den heutigen Podcasts, dann schreibt an podcast@radioessen.de oder über alle anderen Kontaktwege an Radio Essen. So, das war der Vortext. Frau Klevin, das war schon mein längster Teil, denn jetzt kommt Ihrer. Das erste ist der sogenannte Steckbrief, den wir bei Essen im Ohr immer haben. Wir halten ihn kurz, denn man kann ihn auch nachlesen im Internet bei radioessen.de. Und füllen Sie ihn aus, aber die Zeile ist nicht so groß, dass Sie da jetzt lange Vorträge halten können.
Okay, verstehe. Ich fasse mich kurz.
Okay, los geht es. Vollständiger Name.
Oh, jetzt wird es ein bisschen peinlich. Julia Edelgard Petra Klevin.
Ach, machen sich nicht so schlecht. Aktuelle Jobbezeichnung.
Ganz offiziell ist es Oberstudienrätin. Ich bin Lehrerin an einer Essener Gesamtschule.
Aktueller Wohnort?
Essen-Rüttenscheid.
Wann und wo geboren?
Am 23. Oktober 1983 hier in der Nachbarstadt in Velbert.
Was gelernt und oder studiert?
Ja, als Lehrerin habe ich Lehramt studiert, Englisch und Sozialwissenschaften an der Bergischen Universität in Wuppertal.
Oh, speaking English. Zahl der Ehen und der Kinder?
Ich bin zum zweiten Mal glücklich verheiratet, habe keine eigenen Kinder. Ich sage immer, in meiner Klasse sind 28, also habe ich 28.
Wir waren damals 38, also von daher. Aber es ist trotzdem noch viel. Ja. Ihre größte Macke?
Ich mag Symmetrie und wenn alles ordentlich ist. Also ich bin diejenige, die abends dann von der Couch auch nochmal aufsteht, weil irgendwas schief ist. Also ich habe so einen kleinen Ordnungsfimmel.
Liebstes Urlaubsziel?
Nach Italien könnte ich immer. Ich liebe das Lebensgefühl dort. Mein Sehnsuchtsort, wenn es um Städte geht, ist immer New York.
New York? Ich war noch niemals in New York. Haben Sie also nicht gesungen? Sie waren wahrscheinlich schon öfter da.
Ja, ich war schon mehrfach da.
Jetzt habe ich noch eins. Lieblingswahlplakat.
Da muss ich ganz selbstbewusst mein eigenes nennen, nämlich das zum Thema Bildung, was bei einem Shooting in der Kita entstanden ist und mich die Kinder da mit Handpuppen ein bisschen liebevoll überfallen haben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Okay, das habe ich noch nicht gesehen, sondern Sie im klassischen Format, Frontale und so. Dann, wie ist das, wenn man sich so hängen sieht?
Es war in den ersten Momenten sehr ungewohnt. Mittlerweile habe ich mich im Stadtbild daran gewöhnt, aber ich bin total zufrieden mit den Fotos und mit den Plakaten. Ich habe immer den Anspruch gehabt, ich möchte Fotos haben, bei denen ich mich so sehe, wie ich mich an einem guten Tag fühle.
Ich gucke mal auf die Uhr, Sie haben gehört, zwischendurch piepst es. Wir stoppen immer die Zeit der Antworten, deswegen ist das Piepsen. Die liebe Kollegin Svenja Trappmann ist nämlich die Oberzeitbeauftragte Schiedsrichterin, sodass alle die 8 Podcasts der 8 Kandidierenden die gleiche Zeit haben. Wir liegen aber ganz gut in der Zeit, wenn ich das so sehe. Steckbrief geht schnell. 1:30 haben wir jetzt schon runter von der Uhr. Da haben wir Zeit für Fragen aus dem Glas. Bei Essen im Ohr gibt es dieses Wegglas. Ich mache das mal auf hier, wenn ich es schaffe. Oh, Patent ist hier unten rauszuziehen. So, genau, Sie wollen schon helfen, das finde ich gut. So, hier sind 100 Fragen drin. Mhm. Sie können erstmal eine, dann haben wir noch eine zweite, rausziehen. Und lesen die selber vor und beantworten sie auch. Das sind persönliche, allgemeine Fragen, was manchmal so im Poesiealbum steht, wie auch immer. Bitte schön, greifen Sie zu.
Okay, dann greife ich mal rein. Mit welchen drei Eigenschaften würden Sie sich beschreiben? Diszipliniert, leidenschaftlich und wirklich albern witzig.
Mhm. Okay, das ist die Selbstbeschreibung. Ist gar nicht so einfach, wie man merkt, genau. Vielen Dank. Dann, das hat so gut geklappt, dass wir noch eine zweite Frage nehmen.
Okay, ich wühle mal ein bisschen, damit ich auch von unten dran komme. Aufkleber, Muscheln, Karten, was haben Sie als Kind gesammelt? Ich bin ja so ein Kind, das in den 90ern so bewusst aufgewachsen ist, 83er Jahrgang, und die Stickeralben waren so meins. Ich hatte ein Stickeralbum, wo ich alles gesammelt habe und getauscht habe mit Freundinnen. Und dann, wer sich erinnern kann, gab es auch so Plastikanhänger in Schnullerform, die wir so Anfang der 90er um den Hals hängen hatten. Und da hatte ich auch so eine riesengroße Kette, die ich um den Hals hatte. Also das waren so die Dinge, die ich als Kind gesammelt habe. Ja, tatsächlich.
Das passt so ein bisschen zu Ihrem Ordnungsfimmel mit dem Stickeralbum. Sie haben immer versucht, wahrscheinlich alle vollzukriegen.
Ja, genau. Und die waren immer sehr ordentlich. Also immer schön in einer Reihe und sortiert.
Gut, den Stempel haben Sie jetzt von mir.
Den habe ich. Die T-Shirt-Schublade bei mir zu Hause ist auch in DIN A4-Vorlage gefaltet und nach Farben sortiert.
Ich glaube, wir haben noch Zeit. Sie können noch eine Frage nehmen.
Ja. Oh, jetzt habe ich eins rausgeworfen, aber nehmen
wir
das.
Die werfe ich wieder rein. Sie können das ja nicht sehen, was drinsteckt.
Was war Ihr erster Gedanke heute Morgen? Ich habe mich tatsächlich gefragt, welches Sportprogramm heute dran ist. Aha. Ob ich mich auf mein Spinningbike setze oder Krafttraining dran war.
Sind Sie so eine sportliche Type, Spinningbike zu Hause?
Ja, ich brauche das zum Abschalten. Also ich habe ja sowohl einen Job als auch jetzt die Kommunalpolitik, bei der ich sehr viel mit dem Kopf arbeite, sehr viel rede, und ich brauche sportlich etwas, was mich einmal so richtig auspowert, aber zeitlich flexibel bin, und deshalb habe ich jetzt seit 2 Jahren so ein Spinningbike zu Hause stehen. Und da power ich mich wirklich so aus, bis es gar nicht mehr geht.
Ich habe da nur im Fitnessstudio Spinning City, die dann so angeschrien werden, also wenn sie in der Gruppe das machen. Ne?
Ja. Los, weiter, und Berge hoch, und ihr schafft das. Ja, genau, das läuft dann auch über so ein Videoportal, also da ist dann so ein Online-Trainer. Manchmal sind es auch Live-Sessions, in denen ich mich dann einwähle, und dann werde ich angeschrien, dass ich Gas geben soll. Finde ich aber gut.
Okay, gut, wer weiß, was das Amt als Oberbürgermeisterin bringen würde, ob man da auch mal motiviert werden muss, von wem auch immer.
Ja.
Wir kommen gleich mehr zum Inhalt. Das waren erstmal die Fragen aus dem Glas. Vielleicht haben wir nachher noch Zeit nochmal für eine Frage im zweiten Teil. Jetzt habe ich so ein paar Fragen, und die liegt mir immer auf dem Herzen, wenn sich jemand, wie Sie aus einem Job, Sie sind wahrscheinlich verbeamtet, dazu entscheidet, in die Politik zu gehen. Also Sie möchten Oberbürgermeisterin werden. Warum wollen Sie sich das bitte antun?
Ja, das hat gar nichts mit Antun zu tun. Ich mag Kommunalpolitik, ich mache das total gerne, jetzt seit in diesem Jahr 20 Jahren. Und für mich stellt sich die Frage gar nicht, wenn man sich umschaut, was in den letzten Jahren mit dieser Stadt passiert ist. Wenn ich als Lehrerin sehe, an wie vielen Stellen wir an Schulen besser werden können, dann stellt sich für mich als Kommunalpolitikerin eigentlich gar nicht die Frage, ob ich das mal machen möchte. Ich gebe zu, falls ich die Wahl nicht gewinnen sollte.
Das wäre die nächste Frage. Ja, okay. Was werden Sie tun, wenn Sie den Job der ersten Bürgerin der Stadt nicht bekommen?
Ja, dann werde ich weiterhin Mitglied des Stadtrates sein und kehre an die Schule zurück und werde da genauso wie vorher auch mit viel Freude meinen Job als Lehrerin machen.
Wie wichtig sind Ihnen lokale Medien in Essen?
Ja, sie sind so wichtig, weil sie erstmal morgens meinen Weg zur Arbeit begleiten. Also Radio Essen ist bei mir morgens im Ohr, wenn ich im Auto sitze, um einfach so den ersten Überblick zu bekommen. Und ohne die lokalen Medien würde mir auch viel weniger Überblick gelingen über das, was in der Stadt passiert.
Welches Verkehrsmittel wählen Sie, wenn Sie in Essen unterwegs sind? Mit dem Spinningbike kommen Sie ja nicht aus dem Wohnzimmer raus.
Nee, gar nicht. Da bin ich im Wohnzimmer festgetackert. Also längere Strecken, gerade auf dem Weg zur Schule, nutze ich mein E-Auto. Zu Hause in Rüttenscheid im Stadtteil mache ich alles zu Fuß und alles andere mit dem Fahrrad. Also gerade so am Wochenende mal so ein kleiner Einkauf oder zu einer Freundin fahren, das mache ich gern mit dem Fahrrad.
Wir kommen bei den Hörerfragen noch dazu, aber dazu natürlich die Nachfrage aus Ihrer Sicht und Ihrer Nutzung von Verkehrsmitteln. Was würden Sie am Verkehrsmix in Essen gerne ändern?
Ich finde, der Schlüssel zu einer gelungenen Mobilitätswende wird der öffentliche Personennahverkehr sein, also die Öffis. Wir haben gerade in so Stadtteilen wie zum Beispiel Werden, Bredeney nicht gute Begebenheiten, um dafür zu sorgen, dass alle Menschen aufs Fahrrad umsteigen. Das gehört auch zur Wahrheit hinzu. Und ich bin mir sicher, dass ein Ausbau des ÖPNV massiv dazu beitragen wird, dass die Mobilitätswende gelingt. Weniger Autos in der Stadt fände ich super und ich glaube, das teilen auch die meisten Menschen. Also mir ist in all den Jahren Kommunalpolitik noch niemand begegnet, der gesagt hat, aber ich finde diese vielen Autos und im Stau stehen und zugeparkte Gehwege richtig toll, bitte mehr davon.
Das kommt ja später auch noch bei den Hörerfragen. Trotzdem ist das Thema sehr häufig genannt worden. Deswegen habe ich da auch noch die Nachfragen. Sie haben gerade ÖPNV genannt. Sind Sie zufrieden mit unserem ÖPNV oder anders gefragt, was würden Sie ändern, damit es noch besser läuft?
Ich bin punktuell zufrieden. Also gerade die kürzeren Strecken, wenn ich von Rüttenscheid in die Innenstadt fahre, haben wir da gute Verbindungen. Wir haben nicht so gute Verbindungen in den Stadtteilen, die etwas außerhalb liegen. Wir haben auch keine guten Verbindungen in den Abendstunden. Da finde ich, ist unser ÖPNV einfach nicht einer Metropolregion oder einer Großstadt gerecht. Gerade diejenigen, die nach dem Kino abends nach Hause wollen, werden wahrscheinlich eher nicht auf den ÖPNV zurückgreifen, weil keine Bahnen mehr fahren. Und insbesondere, was mich häufig daran hindert, dann auch mit dem ÖPNV mal zur Schule zu fahren, ist die fehlende Zuverlässigkeit. Also irgendwas ist immer und wenn man zeitlich gebunden ist und einfach pünktlich an einem Ort sein muss, steht einem da der ÖPNV in seiner Struktur manchmal so ein bisschen im Wege und dann setze ich mich lieber in mein kleines Auto und fahre dann so zur Schule.
Als Oberbürgermeisterin könnten Sie das ja ändern. Würden Sie mehr Geld in den Bereich ÖPNV geben? Das ist ja ein tiefes Loch, wo vieles drin verschwindet. Ne?
Ja, absolut. Also ich bin mir sicher, dass wir uns auch über die Tarifstruktur Gedanken machen müssen. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir auch kleinere Mobilitätsformen, also zum Beispiel so eine Art von Minibussen einsetzen in den Randzeiten. Aber ich bleibe dabei, der ÖPNV wird der Schlüssel sein, um die Mobilitätswende zu schaffen.
Jetzt habe ich noch eine Frage im ersten Teil. Es ist so ein bisschen eine Fantasiefrage. Die können Sie ja vielleicht dann mit beeinflussen, wenn Sie im Rat sitzen ja auch.
Ja.
Es geht um die Stadtgestaltung Essen. Ich sage jetzt auch mal nicht 2030, das ist sozusagen schon verbrannt, das hat man schon, sondern nehmen wir mal 2035 in 10 Jahren. Was kommt für Sie dazu, wenn Sie das mit stärker beeinflussen können? Was fällt weg? Was gibt es nicht mehr? Wird es grüner, klimaangepasster oder... Wie sieht die Stadt aus in Ihrer Fantasie?
Ja, also was wir definitiv nicht mehr haben werden, sind tote Ecken in der Innenstadt und Angsträume in der Stadt, in der sich Menschen unsicher fühlen, so ein mulmiges Gefühl haben.
Und wie machen Sie das? Das versuchen ja nun zahlreiche Oberbürgermeister und Innen die letzten Jahre und Jahrzehnte.
Ja, eben nicht innen in den letzten Jahren.
Eine gab's.
Ja, eine gab's, aber also diejenigen, die dann auch gleichzeitig Chef der Verwaltung waren, waren ja alle männlich. Und ich finde schon, dass im Bereich der Stadtplanung die weibliche Perspektive und die Perspektive von Menschen, die sich unsicher fühlen in solchen Angsträumen, gefehlt hat. Das lässt sich zum Beispiel gestalten über Beleuchtung, über eine andere Gestaltung des öffentlichen Raumes, über Grünschnitt, Beschneidung und so weiter. Und ich bin mir sicher, wenn man da die Menschen, die sich auch sicher fühlen, unsicher fühlen, auch einfach mitnimmt und mal fragt, hey, was braucht ihr hier, um euch hier sicher zu fühlen, ist da schon sehr, sehr viel gewonnen. Und das sind auch Punkte, die ich im Stadtrat immer mitgegeben habe, wenn es dann um Beleuchtungsfragen ging und so weiter. Also wir können nicht nachts überall das Licht ausschalten und dann erwarten, dass sich Menschen in der Innenstadt wohlfühlen.
Hätten Sie Städte oder Vorbilder, wo Sie sagen, so wie da müsste Essen sein?
Ja, tatsächlich. Also ich habe ja in Wuppertal studiert. Das heißt, ich kenne den alten Bahnhof Döppersberg noch sehr, sehr gut. Mhm. Das war morgens in den Wintermonaten vor der Uni echt kein schönes Erlebnis. Und wie da die Gestaltung gelungen ist, auch mit einer Form von Sozialraumperspektive, da sind ganz viele Menschen mitgenommen worden. Und wie jetzt dieser Bahnhof aussieht in seiner hellen Freundlichkeit, ist das sehr, sehr gelungen. Und da darf man sich ja auch ein paar Dinge mal abschauen.
Die ersten 10 Minuten sind um, ein paar Sekunden haben wir übrig, aber wenn es nachher 10 Sekunden länger dauert, dann können wir bei Ihnen das Auge zudrücken, sodass wir da recht gerecht sind. Jetzt gibt es sozusagen eine Mini-Pause, aber die Aufnahme läuft weiter, wir schneiden hier nicht. Ich habe aber für die Pause was vorbereitet.
Ja.
Und zwar will man seinen Gästen ja auch was anbieten.
Ja.
Also, mögen Sie vegane Gummis, also so Weingummis,
ja,
oder lieber... die sind voll. Butterkekse habe ich hier, die stelle ich mal so gemein vorhin aus, das war es aber noch nicht. Schokolade hier, die ganz leckere.
Oh, oh jetzt wird's fies, jetzt wird's fies.
Und natürlich, falls Sie sagen, das ist alles zu ungesund, ja, habe ich hier ein bisschen Obst, Weintrauben, Banane.
Ah, fantastisch. Dann würde ich bei der Schokolade zugreifen und weil ich weiß, dass ich viel zu wenig Obst esse und es meistens nur tue, wenn man es mir hinstellt, greife ich so ein bisschen bei dem Obst zu.
Sie nehmen gleich von zwei Tellern, so war das gar nicht vorgesehen. Nein, das ist völlig in Ordnung. Wir haben genug. Mhm. Lassen Sie sich schmecken. Währenddessen stellen wir nämlich die Uhr um auf 14 Minuten, denn die ersten 10 Minuten sind jetzt vorbei. Und in diesen 14 Minuten haben wir jetzt Fragen von Hörerinnen und Hörern. Zum Teil haben wir sind die uns geschickt, also sind uns sehr viele geschickt worden, muss man sagen. Vorab eingesendete oder eingesprochene Fragen. Mhm. Wir spielen die dann ein. Bei mehreren Hörerfragen zum gleichen Thema kann es ein Losverfahren geben. Hier sind kurze Verständnis- oder Nachfragen drin, die ich eventuell stelle. Das Losverfahren bei Hörern ist mit diesem Würfel gekennzeichnet. Mhm. Wir haben drei Fragen, die wir allen stellen und aus sechs Fragen können Sie nachher zwei erwürfeln.
Okay.
Das machen wir gleich, nur dass Sie schon mal wissen. So funktioniert es und dieser Hauptteil sollte nicht länger als 12 Minuten dauern. So, das ist jetzt das Grobe und ich überbrücke die Zeit ein bisschen, bis Sie Ihr Schokolädchen auch runtergeschluckt haben. Das wäre sonst gemein. Dann werden die Ausschnitte im Radio gesendet und siehst du, die neue kaut immer nur.
Aber es ist eine super Stärkung. Ich frühstücke nämlich grundsätzlich nicht, sondern trinke nur einen Kaffee. Und das gefällt mir gut.
Naschen Sie auch in der Ratssitzung?
Ja, also das Kuchenbuffet ist dann immer mein Verderben. Es gibt immer eine Kaffeepause mit leckerem Kuchen. Es sind dann auch oft richtig tolle Tortenstücke und da kann ich nicht Nein sagen.
Gut, Sie können hier gerne aufessen zwischendurch, aber ich stelle jetzt wieder Fragen. Mhm. Und zwar haben wir die erste Frage, die kommt von Ralf. Und ich habe gehört, dass Sie auch RWE-Fan sind. Aha. Und da passt diese Frage zu.
Ja. Ja, hallo, ich heiße Ralf Etterich, ich bin 60 Jahre, Pensionär und wohne im schönen Essen-Harzopf. Warum treiben Sie den Ausbau des Stadions an der Hafenstraße so weit voran, obwohl viele städtische Einrichtungen, insbesondere Sportstätten wie Schwimmbäder, Fußballplätze für den Schulsport so wichtig sind. Für den über 25 Millionen teuren Ausbau des Stadions können einige Sportstätten instand gesetzt werden, ja sogar auf den heutigen Stand der Technik gebracht werden. Vielen Dank.
In der Perspektive muss man so sagen, das ist die Frage Richtung Oberbürgermeister und die jetzt ausbauen. Ja. Sie können natürlich auch es aus der anderen Perspektive beantworten.
Ja, also wir haben als SPD-Fraktion auch für den Ausbau des Stadions gestimmt und ich stehe voll dahinter, weil ich finde, dass der Verein und die Fans und auch dieser Stadtteil und die darumliegenden Stadtteile es einfach verdient haben, dass dieses Stadion ausgebaut wird. Ich verstehe, dass der Vorwurf kommt, naja, die Sportstätten sind nicht saniert. Ich sehe es selbst an vielen Turnhallen, an Schulen. Dass wir da aber nicht vorankommen, hat nichts mit dieser Investition in das Stadion zu tun, sondern das liegt zum Beispiel daran, dass es lange dauert, bis man Handwerksbetriebe findet, die diesen Ausbau vorantreiben. Es fehlt Personal in den jeweiligen Verwaltungsbereichen und ich gebe die Frage, die ich ja häufig bekomme jetzt im Wahlkampf, dann auch immer mal gerne zurück. Wenn wir uns das jährliche Defizit von Theater und Philharmonie anschauen, ist das auch eine riesengroße Summe, die sich die Stadt leistet. Kultur kostet Geld und ich finde, Fußballkultur gehört aber auch dazu. Also da muss man aus meiner Perspektive so ein bisschen abwägen.
Man könnte auch alles in Frage stellen und sagen, das muss ich selbst finanzieren. Ja. Also beim Fußball kann man ja sagen, der große Fußball verdient ja Millionen so Richtung FIFA und so. Ja. Klar, Rot-Weiß Essen ist der mittelgroße Fußball in der dritten Liga, aber eigentlich sollten die ja für ihre Einnahmen auch selbst ein bisschen was beitragen.
Naja, aber wir haben ja auch mit der SGS eine Bundesligamannschaft, ne?
Genau, ja, die auch noch nicht das ganz große Geld verdienen, aber wir drücken ja alle die Daumen. Ja. Und sind Sie öfter im Stadion?
Ich bin nicht bei jedem Heimspiel da, aber schon so mehrmals im Jahr. Das letzte Spiel, was ich gesehen habe, war, glaube ich, das gegen Dynamo Dresden. Jetzt für das Spiel gegen BVB war ich zu langsam mit den Tickets in der Warteschlange. Nummer 7700 musste ich dann aufgeben.
Da war als Oberbürgermeisterin könnten Sie dann vielleicht in die VIP-Tribüne.
Ja, aber so Stadionpommes im Familienbereich finde ich auch ganz charmant.
Ich lasse das stehen und komme von Pommes zu Drogen. Ist ein ganz schwerer Schnitt jetzt. Aber Der nächste Frager ist nämlich in der Richtung unterwegs. Da hören wir mal.
Mein Name ist Sascha Scherer, ich bin 48 Jahre alt und lebe schon mein ganzes Leben in Essen über Ruhr. Seit 32 Jahren bin ich Mitarbeiter der Ruhrbahn bzw. EFAG und seit 2007 Mitarbeiter der Fahrtreppenwerkstatt. Was dazu führt, dass ich jeden Tag live und in Farbe erleben darf, wie sich unser Stadtbild verändert. Die Drogenszene nimmt zu, die Obdachlosigkeit nimmt zu und meine Frage ist, gibt es Überlegungen in diese Richtung, Hilfsangebote, oder ist man eher damit beschäftigt, zum 99.000. Mal die Straßenführung in Rüttenscheid zu verändern?
Ja, die gibt es. Also auch ich gehe mit offenen Augen durch die Stadt. Als Vorsitzende des Ordnungsausschusses geht es da auch um Sicherheit und Ordnung in der Innenstadt. Ich war vor ein paar Tagen noch bei der Bahnhofsmission und so weiter. Also mir ist bewusst, wie die Problematik hier auf den Straßen ist. Wir werden uns zukünftig definitiv darüber unterhalten müssen, wie wir einen neuen oder einen weiteren Drogenkonsumraum schaffen. Denn der Drogenkonsum hat sich in den letzten Jahren auch verändert. Also die Drogen, zum Beispiel auch die große Fentanylwelle, die ist noch gar nicht bei uns angekommen, aber auch der Crackkonsum und so weiter. Crack ist eine große Sache. Hat sich so verändert, dass die Häufigkeit des Konsums zugenommen hat. Und
in der Öffentlichkeit immer sichtbarer.
Richtig,
also ich meine, wir sind hier in der Lindenallee und sehen tatsächlich das Problem.
Absolut, Sie sehen das jeden Tag, es ist sichtbarer geworden, ganz genau. Und da muss beides funktionieren. Also es muss in der gerade im Innenstadtbereich muss nun mal Recht und Ordnung herrschen. Es ist für Familien, für niemanden, der durch die Stadt geht, ein schöner Anblick und ein ungutes Gefühl, wenn Drogen im öffentlichen Raum konsumiert werden, diese sehr harten Drogen konsumiert werden. Aber gleichzeitig sind die Menschen ja nicht weg, wenn man sie mit einem großen Besen wegkehrt. Das ist eine Verdrängung, die in den letzten Jahren versucht wurde, die meiner Meinung nach erstens nicht erfolgreich war und auch nicht im Sinne der Menschen, die Drogenkonsum erkrankt sind. Und da müssen wir dringend ran. Und die Frage wird sein, wo und wie wir einen Drogenkonsumraum so gestalten, dass die Menschen, die ihn nutzen müssen, denn wir sprechen hier ja von einer Erkrankung, niemand setzt sich freiwillig an den Straßenrand, um Drogen zu konsumieren, wie wir das hinbekommen.
Aber glauben Sie wirklich, damit sind schon die Probleme gelöst?
Na, es ist ein großer Baustein. Also wenn wir in Zusammenarbeit mit der Suchthilfe und auch mit Streetwork und auch mit guten gesundheitlichen Angeboten, die halt auch eine Anlaufstelle bieten für die Menschen, die aufgrund des Drogenkonsums in schweren Psychosen zum Beispiel landen. Also wir kennen auch bestimmt alle in unserem Umfeld Menschen, die einfach ohne Grund laut vor sich herbrüllen aufgrund einer Psychose und oder auch des Drogenkonsums, müssen wir da ran. Und dazu gehört eine gute medizinische Versorgung, genug Plätze auch in Rehabilitationsmaßnahmen in Verbindung mit einem guten Konzept für Sicherheit und Ordnung und einem Drogenkonsumraum.
Gerade angesprochen war ein anderes Thema, wo Sie auch ein bisschen geschmunzelt haben. Das betrifft den Stadtteil, in dem Sie wohnen, die Rüttenscheider Straße. Wir hören da mal rein.
Ja, hallo, ich heiße Alexandra, bin 50 Jahre alt und Bankkauffrau. Da wir am Rande von Rüttenscheid wohnen und unser Sohn auch hier in Rüttenscheid zur Schule geht, interessiere ich mich natürlich besonders für die Verkehrssituation allgemein in Essen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass durch den Kampf zwischen Fahrrad und Auto die Fußgänger und die ÖPNV-Nutzer hinten rüberfallen. Was möchten Sie denn für uns tun?
Was werden Sie tun, um das Chaos zu beenden?
Also die Fahrradstraße in Rüttenscheid hatte ja wirklich einen positiven Aspekt für die Fußgänger und Fußgängerinnen auf der Rü, weil die Fahrradfahrer von dem Gehweg runtergegangen sind. Es war ja immer so ein Vorurteil, dass dort die Fahrradfahrer auch mitfahren dürfen. Das war ein geduldeter Streifen. Wenn dort Spaziergänger waren, hätten die Fahrradfahrer eigentlich auf der Straße sein müssen. So, das war der erste gute Aspekt. Die Gestaltung der Rüttenscheider Straße hat mehr Chaos verursacht, als es letztendlich genützt hat. Aber ich finde, dass wir Verkehrsplanung quasi am schlechten Mitglied dieser Verkehrsfläche anfangen müssen. Und das sind die Fußgängerinnen und Fußgänger und ganz vorneweg die Kinder, die zu Fuß zur Schule gehen. Dazu gehört auf jeden Fall, dass wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die es für Gehwegparken gibt, auch Parken im Kreuzungsbereich ganz konsequent ahnden müssen, weil Schulkinder in der Grundschule nur sehr gefährlich Straßen überqueren können, wenn auf den Ecken jeweils geparkt wird und sie den Parkraum nicht einsehen können. Das ärgert mich persönlich auch sehr, wenn dann, um es mal platt zu sagen, so die riesigen Karren in kleinen Wohngebieten stehen. Und jetzt bin ich relativ groß gewachsen, aber so ein kleines i-Dötzchen kann da halt kaum drüber gucken. Und da müssen wir für mehr Sicherheit sorgen.
Zurück zur Rüttenscheider Straße. Das andere Problem ist, kommt womöglich noch, das können Sie gleich erwürfeln, aber wären Sie denn für eine Sperrung für Autofahrer für die Rüttenscheider Straße oder eine komplette Einbahnstraßenlösung?
Also wenn ich träumen dürfte, wenn es nur um meinen ganz persönlichen Traum ginge, fände ich autofreie Bereiche auf der Rüttenscheider Straße toll. Jetzt bin ich aber nicht die Einzige, die dort lebt. Ich weiß, dass dort Handwerksbetriebe sind, Tischlereien, ein Reifenhändler, Arztpraxen, Gastronomie, Einzelhandel. Und mit denen ist das erstens nicht machbar und auch die, die Bevölkerungsgruppen haben natürlich ihre eigenen Interessen.
Aber wenn Sie auf alle Rücksicht nehmen, entsteht ja genauso ein Chaos, wie es passiert ist. Nämlich so eine Lösung für jeden irgendwie und dann nur links abbiegen.
Aber ich sehe zwei Dinge. Erstens ein schrittweises Vorgehen und zweitens auch eine klare und transparente Kommunikation. Das hat bei der Umgestaltung der Rüttenscheider überhaupt nicht funktioniert. Also wenn bei einer Bürgerversammlung ein Pantomimespiel dargestellt werden muss, um die Verkehrsführung zu erklären, muss ja klar sein, dass es zu kompliziert ist. Mhm. Also das sehe ich auch als Lehrerin, wenn ich dann merke, ich muss irgendwie noch mit Zeichnung meinen Arbeitsauftrag erklären, dann habe ich ein bisschen was falsch gemacht. Ich würde mich dafür einsetzen, dass wir eine klare Lösung erhalten. Also aus dem Einzelhandel habe ich auch wahrgenommen, dass zum Beispiel eine Kompromisslösung sein kann, eine Einbahnstraße mit Verkehrseinbauten zur Verkehrsberuhigung zu machen, weil ja auch ein Hauptvorwurf ist an den Autoverkehr in Rüttenscheid, dass er zu schnell ist. Wir kennen auch die Autoposer, die am Wochenende da mal mit ihren schönen Autos umherdüsen.
Ich kenne auch Radfahrer, die da
man kennt auch
nicht rücksichtsvoll
fahren. Genau, man kennt auch Radfahrende, die dann den Abweg über den Fußgängersteig nehmen. Also gegenseitige Rücksichtnahme ist da auf jeden Fall ein Ding, an dem wir arbeiten müssen. Aber eine klare Lösung, klar kommuniziert und auch mit einer Fehlerkultur, dass man auch sagt, es ist schiefgelaufen, wir nehmen es zurück. Und zwar bevor ein Gericht darüber entscheidet. Mhm.
So, wir haben die drei Fragen, die alle bekommen, hinter uns. Jetzt kommt die große Nummer mit dem großen gelben Würfel. Und der ist ein bisschen dynamisch. Die Gefahr ist, dass er runterfällt. Vielleicht schaffen wir es aber so, dass er hier auf der Fläche liegen bleibt.
Ich gebe mein Bestes.
Die Nummern 1 bis 6 sind bei mir mit entsprechenden Fragen hinterlegt, die ich dann einspielen werde.
Okay, ich halte mein Glas mal fest.
Ja, viel Erfolg. Einmal abgeprallt. Und die 1.
Die 1.
Dann hören wir mal in die 1 rein und ein bisschen sind wir da noch beim Thema. Mhm.
Es kamen viele Fragen zum Thema Fahrradwege in der Stadt und vor allem zu deren Sicherheit. Niklas kommt aus Krai, 26 Jahre alt und Physiker. Er hat uns geschrieben und fragt sich, wie wollen die Kandidaten dafür sorgen, dass Radwege nicht nur alibimäßig auf Freizeitstrecken saniert werden, sondern auch die Alltagswege, zum Beispiel zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen, wieder sicherer und attraktiver werden.
Das ist übrigens die Stimme von Svenja Trattmann, weil wir haben viel per Mail bekommen, nicht, dass Sie sich wundern. Und die Frage von Niklas zu den Fahrradwegen.
Ja, ich gebe dem Niklas voll und ganz recht. Ein Fahrradweg ist nicht sicher, nur weil man einen weißen Streifen auf den Boden, auf die Straße malt. Wenn wir Fahrradwege umsetzen, dann müssen die auch mit einer wirklich sichtbaren Trennung und im Idealfall auch mit einer räumlichen Trennung vorhanden sein. Sei es über Pöller oder ähnliche Dinge. Ich wünsche mir immer noch, dass wir die Stadt so hinbekommen, dass nahezu jedes Kind in dieser Stadt mit dem Fahrrad zur Schule fahren kann, auch im Sinne von Bewegung und Gesundheitsprävention. Wir haben in unser Wahlprogramm geschrieben, dass wir, um erstmal Abhilfe zu schaffen und den Sicherheitsfaktor für Fahrradfahrer zu erhöhen, dass wir auf den Straßen, die einspurig sind und keine räumliche Trennung für Fahrradfahrer möglich ist, auch auf diesen Straßen Tempo 30 einführen, um da einen Sicherheitsaspekt erstmal zu erhöhen. Ansonsten bin ich keine Freundin davon, pauschal einfach ohne Sinn und Verstand überall Fahrradwege zu installieren, sondern wir müssen auch schauen, wo sind denn die Verkehrsverbindungen am wichtigsten? Wo sind Verkehrsverbindungen, bei denen Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer oder Menschen, die mit dem Auto unterwegs sind, aber gerne umsteigen möchten, in ihrem Alltag unterwegs sind?
Aber wenn Fahrradweg, dann wäre ein sicherer gut. Ich denke so an die Niederlande oder so, wo man eigene Einbauten hat und ähnliches. Dafür muss man aber meistens einen Fahrstreifen für die Autos wegnehmen. Mhm. Und das gibt meistens viel Stress auch für die Politikerinnen und Politiker, die das entscheiden.
Ja, also ich trete ja nicht an, um einen Entspannungsjob zu machen. Mir ist das durchaus bewusst, dass es hier und da Stress geben wird. Aber da muss man gut verhandeln, da sind wir wieder bei der Frage, debattieren.
Warum tun Sie sich das an? Da verweise ich auf den Anfang des Podcasts. Ja. Sie können den Würfel nochmal nehmen. Ich reiche ihn nochmal durch. Ja. Die 1 ist durch. Wenn die nochmal fällt, müssen Sie nochmal. Wäre fast die 2 geworden, aber die 3 ist gefallen. Ja. Und bei der 3 hören wir jetzt einmal, bin gespannt. Da wird auch die Kollegin Svenja Trappmann wieder in eine der vielen Zuschriften reinschauen.
Ob A40-Sperrungen oder die Baustelle vor der Haustür. Das Thema Verkehr sorgt in Essen für jede Menge Gesprächsstoff. Laura kommt aus Rüttenscheid, ist Referentin und sie fragt sich dabei, warum werden immer wieder neue Baustellen aufgemacht, bevor die alten fertig sind? Und wie wollen Sie das in Zukunft besser planen, damit Anwohner und Verkehrsteilnehmer nicht ständig genervt werden?
Haben Sie ja selber schon mitgekriegt, dass Essen eine große Baustelle sozusagen.
Na, warum das aktuell so ist, müssen Sie den amtierenden Oberbürgermeister fragen. Der kann Ihnen eine Antwort darauf geben, warum das diese Entscheidungen sind. Aber ansonsten ist die Stadt noch nicht gut genug, auch in der Planung von diesen Baustellenregelungen. Also zum Beispiel, wenn ein Gehweg aufgerissen wird, weil dort der Breitbandausbau stattfindet, ist es ja auch nicht selten so, dass es dann eher stümperhaft wieder hergerichtet wird und dann stellt man fest, ach, wir können ja auch noch irgendwie eine Gasleitung sanieren oder was auch immer und dann wird es wieder aufgerissen. Es gibt ja diese Planungen und es gibt diese Daten und man muss es übereinanderlegen und man muss den Blick dafür haben. Mich selbst nervt es auch total, wenn ich sehe, dass eine Baustelle auf der Straße errichtet wird und ich sehe da aber 2 Wochen lang niemanden arbeiten, dann frage ich mich schon, wer da wie was geplant hat. Also ich teile durchaus diesen Ärger darüber, absolut.
Die Stadtwerke Essen erklären uns das immer und auch die entsprechenden Bauplaner, die sagen natürlich, wir erneuern was, wir reparieren was und dann haben wir die Fachkräfte und das zusammenzubekommen. Mhm. Das heißt, als Oberbürgermeisterin sollten Sie sich ja auch vor diese ganzen städtischen Töchter stellen.
Ja.
Und dann fragen wir Sie wieder, wenn es denn dann dahin kommt. Wir haben jetzt 2 Fragen erwürfelt von den 6. Die anderen wären übrigens bezahlbarer Wohnraum oder Clankriminalität oder Müll- und Mängelmelder gewesen oder zugepackte Gehwege. Aber das ist es, das können Sie dann womöglich bei den anderen Kandidaten hören, bei den anderen 7 in dem Podcast, die wir zeitgleich veröffentlicht haben. Soweit dieser Teil. Wir haben aber noch Zeit für 1-2 Fragen aus dem Glas. Und deswegen können Sie noch mal zulangen.
Ja, gerne. Was bedeutet für Sie wahres Glück? Wahres Glück ist Zeit in Ruhe zu Hause mit meinem Mann oder mit Freundinnen und Freunden, indem ich mal eine Zeit lang nicht über Politik oder den Beruf oder über Probleme in der Welt nachdenken muss. Also einfach mal abschalten und ein gutes Leben führen.
Können Sie gut abschalten? Auch gut schlafen?
Gut schlafen kann ich immer. Also Schlafprobleme habe ich nur ganz, ganz selten. Das funktioniert total gut. So richtig abschalten fällt mir schwer. Ich bin schon so ein Arbeitstier. Ich fühle mich oft wie so ein Pferd im Rennstall, was jetzt loslegen möchte. Aber ich nehme mir gute Auszeiten, indem ich auch jeden Abend vor dem Einschlafen lese, zur Ruhe komme. Ich bin halt so ein Typ. Ich bin immer auf Achse und immer aktiv. Das war ich schon immer schon so auch in der Schule. Von daher wird sich das auch nicht ändern, aber ich lebe sehr gut damit.
Weiter so. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Ja. Wir haben noch eine Schlussfrage. Ich gucke mal, wie viele Stunden Sie sich auch sehen Sie mal. Sie haben noch 3 Minuten Zeit. Wir haben das großzügig bemessen. Ja. Aber Sie haben selber mal gesagt, vor diesem Podcast, im Vorgespräch, Sie sind nicht so diejenige, die so episch lang antwortet.
Ich bin Lehrerin und ich muss viele Inhalte kompakt unterbringen.
Aber Sie haben 45 Minuten Zeit, dann theoretisch.
60 sogar. Ich bin an einer Schule, haben wir sogar 60 Minuten Zeit.
Sehen Sie.
Aber ich muss ja nicht mehr reden als nötig, ne?
Nö, kann sich da noch keiner merken davon ab. Das wissen wir als Radioleute auch, wenn wir zu viel quatschen. Deswegen kommen wir zur Abschlussfrage. Mhm. Ein bisschen Fantasie ist vielleicht gefragt. Wenn Sie diesen Podcast bei TikTok bewerben würden, können Sie gerne tun. Was würden Sie sagen, wie machen Sie es?
Oh, wie mache ich? Ich glaube, ich würde Werbung machen mit einem Snack-Ranking. Also sie haben mir ja Butterkekse angeboten, ein bisschen veganes Weingummi. Ich glaube, da würde ich so ein Ranking machen, wo es dann wahrscheinlich heißt Schokolade auf die 1 oder so.
Schokolade auf die 1. Sie dürfen gleich noch was mitnehmen, auf jeden Fall.
Ja, ich habe ja noch was übrig.
Das war sie, die Folge Nummer 2 von 8 beim Essen im Ohr Spezial vor der Oberbürgermeisterwahl in Essen. Die Nummernfolge, jetzt mit der 2, wer sich wundert, das richtet sich nach dem Wahlergebnis der zugehörigen Parteien vor 5 Jahren. Und zwei Hörerfragen wurden aus 6 für alle gleich platzierte Fragen erwürfelt. Das auch nochmal zur Regel. Die Fragen im Glas kamen aus dem Pool von 100 und die kommen auch wieder rein. Das kann also bei den anderen durchaus auch mal dieselbe Frage sein. Und zu Gast die letzten gut 30 Minuten Julia Klevin von der SPD. Danke fürs Kommen und standardmäßig wünsche ich Ihnen viel Erfolg und einen fairen Wahlkampf.
Ja, vielen herzlichen Dank. Danke für die Schokolade und für den schönen Empfang hier.
Alle Podcasts könnt ihr auf radioessen.de hören. Dort findet ihr auch viele Informationen rund um die Wahl und die Kandidierenden. Klickt euch mal durch, sind viele Seiten, viele Informationen. Und hört bitte, das ist mein Appell, am Wahlabend auch Radio Essen mit aktuellen Wahlergebnissen, Interviews und Live-Schalten, Gewinnern, Verlierern, was man da eben so hat an solchen Abenden. Herzlichen Dank, ich bin Christian Pflug und wünsche euch noch eine schöne Nacht, schönen Tag, wo auch immer ihr uns zugehört habt.
Essen im Ohr, der Podcast-Talk bei Radio Essen.